Ja, ist natürlich. Test. Das auf jeden Fall. Jetzt mach das wieder aus. Müsst ihr ein bisschen leiser machen, ne? Danke. Okay, sorry. Ja, jetzt seid ihr alle wach und habt das vergessen, was ich gerade gesagt habe. Nein. Okay, wir wollen heute. Emanuel, machst du mal die erste Folie ran? Dankeschön. Und zwar, ich möchte heute mit euch in ein Thema einsteigen. Kirche gleich wir und du bist mittendrin, das ist so das Thema. Das Bild habe ich irgendwie mir generieren lassen. Also Kirche gleich wir und du bist mittendrin, das ist so das Thema. Eigentlich, das ist ein bisschen moderner ausgedrückt, eigentlich heißt es, du bist die Kirche, du bist Gemeinde, du bist die Braut Christi. Ja? Oder auf Englisch kann man auch sagen, don't just go to church, be the church. Also geh nicht nur einfach zur Kirche, sondern sei die Kirche. Genau. Das ist so mein Thema heute und ich bete, dass der Heilige Geist uns das einfach klar macht, wer wir als Gemeinde, als Braut Christi sind. Ja? Weil Jesus bereitet seine Braut zu. Also Jesus ist der Bräutigam, sagt die Bibel, und wir, die Gemeinde, also alle Gläubigen auf der Erde, sind seine Braut. Und eines Tages wird es ein riesen Hochzeitsmahl, ein riesen Wiedersehen, sozusagen eine riesen Vereinigung im Himmel geben, das lese ich gleich. Und ich möchte euch da einfach hineinführen, dass du verstehst, dass Jesus mit dir auf dem Weg ist und dass er aus dir eine wunderschöne Braut macht, auch wenn du ein Mann bist, dass er dich verändert und dass es eines Tages ein Zusammenkommen geben wird. Und ich möchte heute so ein bisschen theologisch einsteigen, ist ein bisschen komisch, okay, ein bisschen theologisch heute einsteigen und nächstes Mal schauen wir uns mal ein bisschen praktisch an, wie Gemeindeleben so ist. Genau. Wie gesagt, heute Offenbarung 19 fange ich an. Ich habe heute zwei Bibelstellen am Anfang, zwei längere Bibelstellen aus der Offenbarung. Da heißt es in Offenbarung 19 ab Vers 6, da schreibt Johannes, und ich hörte und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein lautes Donnergrollen. Also da sind ganz, ganz viele Menschen eines Tages im Himmel und er hört die Stimmen wie das Tosen einer Brandung. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Atlantik warst, wenn so 6 Meter, 8 Meter hohe Wellen kommen und die an die Brandung, ans Festland knallen oder so ein lautes Donnergrollen, ne? Also das wird gewaltig sein. Und sie riefen Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren, denn jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Das sind wir. Ne? In reines, strahlend weißes Leinen durften sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Und dann nochmal, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Genau. Das ist Hammer, ne? Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, was da passieren wird. Es wird also ein Hochzeitsfest, eine Hochzeitsparty, kann man fast sagen, geben. Es wird eine Party geben im Himmel eines Tages, bei der du unbedingt dabei sein musst. Also stell sicher, dass du bei diesem Hochzeitsmahl dabei bist. Und wie mache ich das denn? Ja, ganz einfach, indem du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn Retter anerkennst, Jesus kennenlernst und ihm dein Leben überantwortest. Und es wird so gewaltig sein, was da passiert. Aber wenn du Jesus kennst, wenn du ihn kennst, entscheidet das, dass du dabei bist bei diesem Hochzeitsmahl. Wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du für immer und ewig von Gott verloren sein, getrennt sein. Das heißt, du wirst nicht dabei sein. Da komme ich gleich noch zu. Und alles beginnt hier heute auf der Erde. Alles beginnt damit, dass du einfach Jesus Christus als den König der Könige anerkennst. Und Gott lädt dich ein. Ja? Er lädt dich ein. Er sagt, vertrau mir. Komm zu mir und er sagt, komm, kehre um von diesen Wegen, auf denen du dich gerade befindest. Jesus sagt, ich möchte dich retten, ich möchte dich erlösen und ich möchte ewiges neues Leben schenken. So, das ist das Evangelium. So, das haben wir auch gestern erlebt. Ich mag eigentlich gerne evangelisieren. Ich habe es gestern geschafft, mit auf der Straße bei Ralf und Sigrid und bei Sultan, bei dem Team, bei Joy Ministries dabei zu sein. Und es war nur kurz, aber es war so eine Freude. Alle anderen waren vielleicht im Weserstadion und haben da die Hände gehoben und gejubelt oder saßen vom Fernseher. Und wir waren auf der Straße und haben echt auch gejubelt. Am Ende habe ich dann gehört, weil die Leute waren einfach offen. Die sind vorbeigekommen, wir konnten sie ansprechen. Mit einem Mann hatte ich ein längeres Gespräch und der war sehr enttäuscht von der Kirche und sagte, naja, die Kirche fing ja so an, ne, und alles. Und da habe ich gesagt, es geht um Jesus, es geht nicht um die Kirche. Es geht nicht darum, dass ich von Kirche oder von Gemeinde oder Kirche enttäuscht sind, sondern es geht um Jesus Christus. So, ne? Und dann durfte ich ihm so aus meinem Leben erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und er ist dann stehen geblieben. Erst fing er an, mich so ein bisschen zu verspotten. Seine Frau ist dann ein Stück weiter gegangen, ist da stehen geblieben alleine. Aber aus dem Gespräch wurden dann irgendwie 5 bis 10 Minuten. Das war richtig cool. Und ich bete und hoffe, dass er Jesus kennenlernt. Und am Ende habe ich gehört, haben sich gestern 10 Menschen auf der Straße entschieden. Ne? 10 waren es, glaube ich. Und das ist schon Hammer, ne? Also, ja. Also ich sag mal, das ist ja auch, ne, wenn man auf die Straße geht und Menschen einlädt und sie mit Jesus bekannt macht und dann wirklich auch Leute sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, das ist das Wichtigste, das Schönste, was passieren kann. So, ne? Und ich weiß, wie viel Mühe das einfach ist. Wir haben das früher auch jahrelang gemacht und es ist einfach Hammer, wie offen die Menschen sind, denke ich so. Ne? Genau, und deswegen, Gott lädt dich ein. Es beginnt alles mit Jesus, weil er alles getan hat und er hat diesen Weg zu Gott eröffnet für dich. Und die Frage ist eigentlich, vertrauen wir Gott? Vertrauen wir auch, dass er letztendlich dein Leben in der Hand hat und dich als Braut Christi sozusagen, ja, wahrscheinlich denkst du, ja, naja, ich fühle mich manchmal nicht so als Braut, ne? Weil so eine Braut, also letztes Jahr durften wir Hochzeit feiern, meine Tochter, mein Schwiegersohn, die haben geheiratet und die Braut ist normalerweise wunderschön, ne? Also egal wie alt die Braut ist, egal wo die Braut herkommt, die Braut ist wunderschön, ne? Sie ist wunderschön, meine Tochter war auch wunderschön. Also jede Braut ist wunderschön. Sie schminken sich, sie putzen sich heraus und auch der Bräutigam übrigens war auch sehr schön. Ne? Also egal wie alt, wie jung sie sind. Und verstehst du, und vielleicht denkst du heute Morgen, naja, ich als Braut Christi, habe ich zwar schon gehört oder weiß auch, worum es geht eigentlich, kenne ich wirklich das Thema oder vielleicht ist es zum ersten Mal. Ich fühle mich manchmal gar nicht so wie als Braut. Ich fühle mich eigentlich unwohl oder ich fühle mich gar nicht würdig. Oder wenn ich denke, Jesus, er ist der Bräutigam und er lädt mich ein, ich werde eines Tages bei diesem Hochzeitsmahl dabei sein. Ich fühle mich so, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht so. Da möchte ich dir heute Morgen sagen, dass Gott dabei ist, dich vorzubereiten. Und egal wie du dich fühlst, egal wie jetzt gerade deine Umstände sind, deine Lebensumstände, die Wahrheit ist, er hat dich bereits erkauft. Du bist sein Eigentum, er hat sein Blut für dich bezahlt. In seinen Augen bist du wunderbar, wunderschön, verstehst du? In seinen Augen bist du gerecht. Und Jesus hat überhaupt kein Problem. Er sagt, hey komm, wir gehen vorwärts, wir gehen weiter. Wo du sagst, ah, ich schaffe das nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht. Überhaupt kein Ding. Es beginnt mit Jesus. Und er hat diesen Weg zu Gott eröffnet. Und wie gesagt, die Frage ist, vertraue ich Jesus, vertraue ich dem Herrn? Höre ich, wie er mich ruft? Höre ich, wie er mich vielleicht im Bereich meines Lebens, wo er mich weiterbringen möchte? Verstehe ich, dass es eine Ewigkeit gibt, ja, und dass diese Welt, so wie wir sie heute sehen, enden wird? Weil Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen wird. Und das Meer wird es auch nicht mehr geben, das lesen wir jetzt nämlich. Genau. Der nächste Vers, der nächste Abschnitt, der ein bisschen länger ist und dann wird es kürzer, ist Offenbarung 21, ab Vers 1. Und da schreibt Johannes, da sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Also Gott wird eines Tages einen neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde machen. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Ja, also wer sich Gedanken macht um diese Erde wird es irgendwann nicht mehr geben. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war so schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ja? Also denk an die Braut, die sich für die Hochzeit hier auf der Erde schön macht. Das, was wir da erleben werden, das wird nochmal 1000 Millionen Mal das übertreffen, was wir auf der Erde hier bei einer Hochzeit erleben. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und dann kommt es, jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Oder jene Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, kein Schmerz. Und was früher war, ist für immer vorbei. Ja, das ist wirklich so. Und dann sagt Jesus, dann sagt der Herr, seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß. Und wandte sich dann zu mir und er sagt, schreibt diese Worte auf, denn sie sind zuverlässig und wahr. Der Herr sagt, seht, ich mache alles ganz neu. Und das wird da, das werden wir da erleben. Da wird wirklich alles ganz neu sein. Ne? Wirklich komplett anders. Und das werden wir erleben. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, also der Anfang und das Ende. Ne? Griechisch Alphabet, Alpha und Omega. Der Ursprung und das Ziel. Und er sagt, wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein, Tochter sein. Ja, genau. Und dann Vers 8, aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Ja, diesen letzten Vers könnte man weglassen. Manchmal wird das weggelassen in diesem Kontext. Ich habe es aber nicht gemacht, weil Gott das so eben, ja, Johannes gegeben hat. Und er hat das aufgeschrieben. Und in Vers 7 heißt es, wer den Kampf besteht, und wir leben in einem Kampf, auch als Christen. Du hast neues Leben empfangen in Jesus. Aber das heißt nicht, dass dein Leben easy ist, sondern es kann sogar noch schwieriger sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber wer den Kampf besteht, wird das erben. Und Gott sagt, ich werde sein Gott sein, ich werde dein Gott sein und er wird mein Sohn und meine Tochter sein. Und dann Vers 8, da spricht die Bibel von den Leuten, die letztendlich in dem drinne bleiben, wo wir alle vielleicht schon mal drinne waren oder drinne sind oder drin gewesen sind, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Und das Problem ist, dass wenn du in diesem Alten drinne bleibst, wenn du nicht das, was Jesus dir eigentlich gegeben, anbietet, diese Freiheit, dieses neue Leben, ewiges Leben, echte Rettung und Wiederherstellung, wenn du das für dich nicht annimmst, warum auch immer, dann heißt es am Ende, diesen Menschen, denen wird der zweite Tod begegnen. Und um das zu erklären, was ist der zweite Tod? Also der erste Tod ist der, dass wir irgendwann sterben müssen alle, ne? Normalerweise, außer heute Nachmittag oder gleich ist die Entrückung. Das heißt, die Entrückung bedeutet, Jesus holt seine Gemeinde in den Himmel. Dann werden wir nicht sterben, sondern werden entrückt. Aber die meisten von uns werden wahrscheinlich sterben irgendwann. Das ist das normale Leben. Das ist der erste Tod. Und seit Adam und Eva müssen alle Menschen sterben. Sonst Adam und Eva würden eigentlich ewig leben, heute noch, wenn sie nicht gesündigt hätten und wir auch. Und der zweite Tod ist der, der genau diese Gruppe betrifft. Ja. Und um das zu erklären, ich hatte damals einen Bibelschuldirektor und der hat aus seinem Leben erzählt, als er jung war, auf der Straße und evangelisiert hat, der Mike Chance damals. Und er ging immer auf die Straße und sagte, hey, kennst du die gute Nachricht? Hey, kennst du schon die gute Nachricht? Und er hat dann den Leuten die gute Nachricht gesagt, was Jesus getan hat. Und eines Tages trifft er einen und er sagt, hey, kennst du schon die gute Nachricht? Und er sagt, und was ist denn die schlechte Nachricht? Und dann fiel ihm auf, das siehst du auch im Römerbrief, du kannst nicht die gute Nachricht von Jesus predigen oder den Menschen bringen, wenn du ihnen nicht auch die schlechte Nachricht sagst. Weil sonst macht das keinen Sinn, die gute Nachricht, ja. Und dann hat er angefangen, den Leuten noch die schlechte Nachricht zu sagen, so wie Paulus das im Römerbrief am Anfang nämlich auch darlegt. Er sagt uns erst die schlechte Nachricht und dann sagt er uns, was Jesus für uns getan hat. Und die schlechte Nachricht ist nämlich die, es gibt diesen zweiten Tod. Und dieser zweite Tod ist genauso wie das ewige Leben mit Jesus Christus ewig. Ja. Und dieser zweite Tod ist für die, oder wird dort stattfinden, wo Menschen für immer im Feuersee landen werden. Und ich habe mir überlegt, Gott, wie kann das sein? Ich kann es nicht verstehen. Wie kannst du Menschen für immer und ewig an diesen Ort schicken? Und es gibt Leute, die sagen ja, diese Strafe endet irgendwann. Aber die meisten Ausleger und die Bibel sagt eigentlich dazu ganz klar, das ist nicht so. Diese Strafe endet nicht. Ja? Ich habe gestern mal nachgeschaut, noch oder vorgestern, Nicodemus AI, weiß nicht, ob ihr das kennt, von Bible Server. Das ist so eine, ja, Nicodemus, so eine, ne? KI ist das quasi. Und da habe ich das mal eingegeben und da heißt es, nach dem Zeugnis der Bibel ist der Feuersee ein ewiger Zustand, kein vorübergehender Reinigungsort, so wie manche das lehren. Ja. Offenbarung 20,10, das möchte ich einfach noch mal eben kurz darlegen und dann gehen wir gleich weiter im Thema Gemeinde. Da heißt es, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuersee, in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist eigentlich die klarste Formulierung hier in der Bibel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es beschreibt einen endlosen Zustand. Ja? Vergleichbar mit Offenbarung 1,18, Offenbarung 4 und so weiter. Und dann heißt es in Offenbarung 20,14, das habe ich jetzt nicht, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Das heißt, Gott hat ursprünglich diesen Feuersee für Satan und für das Totenreich, für die Dämonen erschaffen. Und dort wird das ganze Totenreich auch hineingeworfen. Das bedeutet auch, alle, die bis dahin gestorben sind und die ohne Jesus gestorben sind, werden auch dann dort hineingeworfen. Das ist also, man kann sich das menschlich nicht vorstellen, aber es wird so sein. Und Matthäus 25 sagt dazu, Jesus selber hat es gesagt, Matthäus 25, 46, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die in diesen See geworfen werden, die den zweiten Tod erleben, die Gerechten aber in das ewige Leben. Genau. Und gerecht kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft sein. Gerecht können wir nur in Jesus sein. Das heißt, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist der uns das ewige Leben schenkt. Ja. Und das erschüttert mich immer wieder, wenn ich das so sehe. Auch ich war gestern kurz noch bei meinen Eltern, die sind jetzt in einem Pflegeheim, wohnen jetzt, haben sich da eine Wohnung geholt in Bassum. Und da kam mir so ein älterer Herr entgegen. Und du kannst einfach sehen, wenn Menschen alt werden und wenn sie ohne Jesus leben oder ob Menschen alt sind oder werden und ob sie Jesus in ihrem Leben haben. Und ich dachte so, das ist so krass einfach so zu erleben, wenn Menschen so ohne Jesus unterwegs sind und wie, was das Leben mit ihnen macht und wie das Leben sie entstellt und so weiter. Und deswegen wünsche ich einfach, deswegen sind wir auch gestern auf der Straße gewesen oder erzählen dir von Jesus heute Morgen im Gottesdienst. Wir beten und hoffen und glauben, dass Menschen Jesus begegnen, auch heute Morgen, damit du verstehst, dass Jesus deine Gerechtigkeit geworden ist und dass er für dich am Kreuz bezahlt hat und er dir neues Leben geben möchte und gegeben hat und dass du durch ihn das ewige Leben hast. Ja, dieses selbe Wort für ewig, was wir da finden, das ist das Wort Aionios, das wird für Strafe, aber auch für Leben verwendet. Ne? Das wird also verwendet zur ewigen Strafe, aber auch zum ewigen Leben. Das bedeutet, das ewige Leben ist ewig, dann wird auch diese ewige Strafe ewig sein. Das ist wichtig zu verstehen. Genau, es gibt Christen und es gibt, wie gesagt, Ausleger, die meinen, dass letztendlich am Ende wird der Feind vernichtet im Feuersee. Aber das ist nicht die Mehrheit oder das ist nicht die Aussage, die Auslegung der Mehrheit, ja. So, der Feuersee ist ein endgültiger, ewiger Zustand, sagt die Bibel. Und es beginnt alles mit Jesus. Genau. Es beginnt alles mit Jesus. Jesus in dir. Christus in euch, heißt es. Ja. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, zur Gemeinde so ein bisschen zurück. In Kolosser 1, 27, kennt ihr, ich lese mal Hoffnung für alle. Da heißt es, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr diese feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Die Elberfelder sagt, und das ist es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Jesus wohnt in dir, durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist. Und weißt du, es ist wichtig zu verstehen, dass wir die Dinge so verstehen, wie Gott sie sieht. Ja? Es ist wichtig, dass wir Gottes Perspektive haben und dass wir sein Wort lesen, es verstehen und es auch so annehmen, wie er es schreibt. Das ist wichtig. wie wir etwas sehen, wie wir etwas verstehen, ist oft wichtiger als die gegenwärtigen Umstände, die wir gerade erleben oder die aktuelle Situation, in der du dich befindest. Wenn du in einer ganz schlimmen Situation bist oder deine Umstände richtig schwierig sind, schon seit langer, langer Zeit, aber du verstanden hast, dass Gott bei dir ist und er dich trägt und du verstanden hast, was Gott wichtig ist für dein Leben, dann weißt du, dass du damit weit überwinden kannst. So, ne? Das heißt, deine und meine Schau, deine und meine Perspektive, aber von Gott gegeben, durch den Heiligen Geist in dein und mein Herz hineingeschrieben, bestimmt das Resultat. Könnt ihr mir folgen so ein bisschen? Ja? Also Gottes Perspektive, das, was er für uns getan hat, was er für uns bereithält, was er für uns vorbereitet, die sagen, Jesus, ich will mit dir leben und du sollst mein Herr und Retter sein. Und auch selbst wenn du heute Morgen sagst, ich will das gar nicht oder verstehe das noch gar nicht, wenn du das annimmst und diese Perspektive verstehst, das wird das Resultat, das Ergebnis, das Ziel in deinem Leben bestimmen. So, wenn Gott sagt, dir ist vergeben, ich habe dir vergeben, ja, dann ist es egal, aus welchem Schmutz oder aus welchem Dreck du herauskommst. Oder wo du sagst, ich befinde mich noch gerade in Schmutz und Dreck. Und ich sündige immer noch wieder, jeden Tag irgendwie. Und irgendwie schaffe ich das nicht. Aber Gott sagt, ich habe dir vergeben, weil du mein Kind geworden bist. Ja? Und dir ist vergeben worden. Und du hast die Kraft, durch den Heiligen Geist letztendlich zu überwinden. Ja? Also, wenn Gott sagt, dir ist vergeben, dann ist dir vergeben. Egal, wo du gerade drinnen steckst, egal, wo du herauskommst und egal, wie du dich fühlst vor allen Dingen. Und wenn Gottes Wort sagt, du bist geheilt, du bist durch meine Streben geheilt, dann interessiert nicht unser Gefühl und auch nicht die Situation, die wir jetzt haben, sondern ob du Gott vertraust und ob du das annimmst, was er dir sagt. Das heißt nicht, dass wir Krankheit irgendwie verleugnen, aber wir dürfen uns das Wort Gottes stellen und sagen, Jesus, du hast für meine Schuld bezahlt, aber durch deine Striemen habe ich auch Heilung empfangen. Und das glaube ich und das will ich proklamieren, das will ich beten und da will ich dir Danke für sagen jeden Tag, dass Heilung kommen wird. Genau. Wenn du ihm vertraust, wird sein Wort physisch sichtbar werden. Genau. Und wir wollen Gottes Sicht haben. Wir wollen die Sicht haben, wie er die Dinge sieht. Ich will nicht meine menschliche, eingeschränkte, oft verletzte Sicht haben. Das haben wir manchmal auch ja in der Gemeinde so, ne? Ich will nicht aufgrund meiner Erfahrung, Erlebnisse mit euch vorwärts gehen oder ihr mit mir oder wir zusammen, sondern ich will Gottes Sicht haben. Versteht ihr? Und wir wollen nicht mehr in der Lüge glauben. So, ne? Wir wollen frei werden von Lügen. Wir wollen uns auch nicht mehr verblenden lassen. Und wir wollen auch nicht mehr dem Humanismus glauben. Das ist nämlich auch noch in unserem Leben drin manchmal. Und schon gar nicht wollen wir mehr dem Feind glauben, dem Satan glauben letztendlich. Und Humanismus zum Beispiel, der Humanismus ist ja, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, die Definition davon. Es ist eine geistige Haltung, es ist eine philosophische Strömung oder Haltung, die den Menschen letztendlich seine Würde, seine Freiheit und die Vernunft des Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht Gott. Das ist Humanismus. Und das Ding ist einfach, statt dass Menschen sich Gott hinwenden oder autoritäre Weltbilder, sag ich mal, oder Gott verstehen, betonen sie Humanismus. Und sie betonen immer wieder die Fähigkeit des Menschen, sein Leben selbst zu bestimmen und letztendlich verantwortungsvoll zu gestalten. Und das hört sich richtig nett an, so, ne? Der Mensch, die Krone der Schöpfung, sagt man ja. Aber du siehst ja, wohin das jeden Tag führt. Du siehst ja, du brauchst ja nur dein Smartphone anmachen und die Nachrichten anmachen. Da siehst du ja, dass der Mensch es nicht gebacken kriegt. Er kriegt es nicht gebacken. Im Gegenteil, es wird sogar schlimmer. Ja? Das heißt, außerhalb von Jesus gibt es keine Würde. Außerhalb von Jesus gibt es keine echte Freiheit. Und außerhalb von Jesus gibt es auch keine echte Vernunft. Keine echte Weisheit. Vielleicht macht es ouch. Aber das sage ich dir heute Morgen, weil das siehst du einfach in dieser Welt. Das sehen wir in der Geschichte. Und wenn du das verstanden hast, merkst du, wie hilflos und verloren du eigentlich bist. Und wie hoffnungslos das Leben ohne Jesus eigentlich aussieht. Und der Mensch kann sich selbst nicht retten. Der Mensch kann sich selbst nicht retten, du nicht, ich nicht. Und wir können uns auch selbst nicht verbessern, nur zum Teil. weil das menschliche Herz dazu nicht fähig ist. Ja? Das heißt, ohne Jesus steuern wir auf dieses persönliche Desaster zu und am Ende wird die Offenbarung Recht behalten. Wenn wir über die Braut Christi sprechen, wenn wir über die Gemeinde Jesus sprechen, wenn wir über dich sprechen, über mich sprechen, dann darf Gott uns sagen, wie er seine Braut sieht. Und wir haben das ja gerade gelesen, wie er seine Braut sieht am Ende, oder? Glaubst du das, dass er sie so sehen wird, dass er dich so sehen wird? Ich glaube das, ja. Versteht ihr, er bereitet dich zu, ne? Nicht wie Knete, nicht wie Backen oder wie Hefeteig oder Pizzateig, sondern er bereitet dich zu. Und es ist manchmal anstrengend, beziehungsweise es ist ein Prozess des Sterbens, weil damit er dich zubereiten kann, musst du loslassen, musst du sterben, letztendlich sagen, Gott, ich gebe das dir. Ich lass los, ich höre auf zu kämpfen. Es bringt eh nichts zu kämpfen, es bringt eh nichts mit der Frau, ich kann sie eh nicht verändern, sie kann mich nicht verändern. Also wie lange hat das gedauert bei Rose und mir, bis wir gemerkt haben, es bringt nichts, den Partner zu manipulieren. Es bringt nichts, den Partner irgendwie so immer wieder nachzuhelfen mit der Brechstange oder mit der Bratpfanne oder so, nicht zu treten oder so. Nein, so versteht ihr, was ich meine? Es funktioniert nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wie sieht Gott die Gemeinde, wie sieht er dich, wie sieht er uns? Augustinus sagte damals mal, vor vielen Jahrhunderten, er sagte, lasst uns gegenseitig beglückwünschen, dass wir nicht nur Christen, sondern Christus geworden sind, sagte er mal. Lasst uns nicht gegenseitig beglückwünschen, dass wir nur Christen sind, sondern Christus geworden sind. Hört sich ein bisschen komisch an, ne? Dass wir Christus geworden sind, dachte ich so. Aber es ist tatsächlich so, Jesus ist unser oder dein Leben geworden, ja. Er ist dein Leben geworden, weil sein Leben gehört ihm. Ne? Das heißt, er leitet dich und er gibt dir alles, was du benötigst. Er gibt dir alles, was du brauchst. Du bist so safe, du bist so sicher und sorgenfrei wie niemals zuvor. Eigentlich. Aber es ist die Wahrheit. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Schwierigkeiten erleben, was ich vorhin schon sagte. Aber in allem wird dich der Herr versorgen. In allem versorgt er dich und selbst wenn du durch Krankheit und durch was auch immer gehst. Egal was passieren wird, du bist in seiner Hand. Und am Ende wird er dich in Empfang nehmen. So, er holt dich ab. Er wird dich abholen. Ja? Und es wird ein gewaltiges Hochzeitsmahl geben. Und du bist dabei. Ich bete, dass du dabei bist. Ich bete, ich tue alles, dass ich dabei bin. Dass wir auf Jesus schauen, auf den Anfänger und Veränderer unseres Glaubens. Und genau, und dann wird niemand mehr im Hochzeitsmahl, wenn wir da alle sein werden, wird niemand mehr an die alte Erde denken, weil die wird nicht mehr da sein. Keiner wird mehr an 2026 denken, oh Mann, das war aber ein schweres Jahr. Und eigentlich ist es ja geht's uns ja noch ganz gut so, ne? So gesehen, geht's uns ja eigentlich gut hier noch so, ne? Tertullian, der schrieb mal, das war auch so ein schlauer Kirchenvater, er sagte letztsinngemäß, hat er einen Satz gesagt, ich beschreibe das mal kurz. Er sagt, die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde von Jesus Christus kam quasi aus der Seite von Jesus heraus. Also der Soldat am Kreuz hat ja diesen Speer bei Jesus in die Seite gerammt, um sicherzustellen, dass Jesus bereits tot ist. Ne? Da kam ja Wasser und Blut raus und Jesus war schon gestorben. Und er sagt, so die neutestamentliche Gemeinde kam aus der Seite von Jesus Christus heraus, so wie Eva aus der Seite von Adam herausgenommen worden ist. Interessant. Er sagte mal, die Kirche ist die zweite Eva, hervorgegangen aus der Seite des zweiten Adam. Was bedeutet das? Die Kirche ist die zweite Eva, also wir, die neutestamentliche Gemeinde. Die erste Eva hat es leider zusammen mit ihrem Mann, also mit Adam zusammen vermasselt. Sie haben nämlich von der Frucht gegessen und damit mussten sie Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit verlassen, den Garten verlassen. Aber die zweite Eva, sie ist hervorgegangen aus dem zweiten Adam. Der zweite Adam ist Jesus Christus. Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen, was Adam und Eva letztendlich vermasselt haben, sag ich mal so ganz salopp, ne? Sorry für diesen Ausdruck jetzt, aber Adam und Eva haben es vermasselt, genauso wie du und ich auch jetzt auch vermasselt. Wenn wir im Garten gewesen wären, wir hätten es genauso vermasselt. Weil das ist in uns Menschen drinne. Und deswegen kam der zweite Adam, das ist nämlich Jesus Christus. Und weißt du, die Gemeinde ist nicht entstanden, weil sich das irgendjemand ausgedacht hat oder weil wir sagen, ach, wir wollen eine nette Gemeinde haben, eine nette Kirche gründen. Nein, die Gemeinde ist nicht durch einen Beschluss eines Menschen oder durch den Willen eines Menschen entstanden, sondern durch Gott selber, durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat. Das heißt, sie ist der Leib Christi auf dieser Erde und sie ist die Offenbarung des Sohnes Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt, also in den Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Und das Starke ist einfach, die Gemeinde Jesu, die Braut Christi, ja, ist aus Jesus herausgekommen sozusagen, um letztendlich dann wieder zu ihm zu gehen, nämlich im Himmel. Und jetzt sind wir wieder am Anfang der Predigt, diese Welt braucht Jesus. Das ist der Grund, dass diese Welt Jesus braucht. Die Gemeinde sind Menschen. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern die Gemeinde, die Kirche, das bist du. Es sind Menschen, die sich treffen. Es sind Menschen, die neues Leben empfangen haben durch Christus. Es sind Leute, die Jesus lieben von ganzem Herzen und die auch ihren Nächsten so sehen, wie Jesus ihn liebt. Und zwar mehr als je zuvor. Und ja, wenn du mal überlegst, erinnere dich doch mal an die Zeit ohne Jesus. Weiß nicht, ob du es noch kannst. Ja, die Leute, die da oben sitzen, ganz fresh. Ja, seid ihr noch da? Oder, alles klar, Lebenszeiten sind noch da, Handys ausmachen. Ja, erinnere dich an die erste Zeit mit Jesus. Erinnere dich doch mal, wie das war und wie er dir begegnet ist, wie er dich freigemacht hat oder wie du auf einmal die Liebe Gottes gespürt hast, wo du auf einmal gemerkt hast, du bist angenommen, dir ist vergeben, wo du auf einmal gemerkt hast, Gott hat mir meine Schuld genommen, ich habe ein neues Leben. Auf einmal, ich weiß noch, an dem nächsten Morgen hatte ich das Gefühl, ich habe mich irgendwie nachts um 1 Uhr, 2 Uhr für Jesus entschieden, mit einem Pastor zusammen gebetet, bin ins Bett gegangen. Ich war so voll, als wenn mich jemand vollgepumpt hätte mit irgendwas, so, ne, als wenn ich, keine Ahnung, was genommen hätte, sage ich mal. Bin ins Bett gegangen, konnte kaum schlafen, ich war so aufgeregt, bin um 5 aufgewacht, draußen schien die Sonne, Ostermontag war das, 93. Und es war irgendwie so, als, ich weiß auch nicht, als wenn die Farben und die Blüten und Blätter alle anders aussehen. Also viel kräftiger, viel krasser. Und ich dachte, wow, Gott ist in mein Leben gekommen und ich habe das gar nicht verstanden, was da passiert ist. Aber das war und ich habe erlebt, ich bin frei geworden. Und seine Liebe war in meinem Herzen, so diese erste Liebe. Und diese erste Liebe soll ja nicht weggehen, sondern die sollen wir immer wieder neu ernähren. Und das ist das die Zeit, an die ich mich erinnere. Und wenn wir das vor Augen haben, hey, diese Zeit oder auch jetzt heute hier, dann ist es genau das, was auch andere Menschen erleben müssen, dürfen, sollen. Verstehst du? Und wir nicht sagen müssen, naja, Sondern das ist das, was Jesus Gott anderen Menschen schenken möchte, die ihn noch nicht kennen. So. Ich merke einfach, ich brauche ihn täglich. Ich brauche ihn täglich. Was glaubst du, letzte Woche, die Vorbereitung für diese Predigt, ich wusste am Freitag noch nicht, ich habe gesagt, ich hau das alles über den Haufen. Gott, ich, keine Ahnung, was ich am Sonntag predigen werde. Ich hatte so einen Unfrieden in meinem Herzen. Manchmal habe ich das so, wenn ich Dinge vorbereite, hat man so einen richtigen Kampf, man weiß gar nicht warum. Man hat das Gefühl, irgendwie, das passt irgendwie nicht so. Ne? Und ich weiß nicht, keine Ahnung, warum das so war, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich gestern da auf der Straße war, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich gestern bei meinen Eltern noch war und was Wichtiges passiert ist, keine Ahnung. Aber ich merke einfach, ich brauche ihn täglich, ich brauche ihn jeden Tag. So, ne? Und ich will einfach nur sagen, das, was du, wo Jesus dir jeden Tag begegnet, wo er dir einfach seinen Frieden schenkt und du das vielleicht schon dich daran gewöhnt hast, dass du mit ihm unterwegs bist, das will er auch denen schenken, die ihn noch nicht kennen. Und die Gemeinde, ich komme mal so langsam, ja, die Gemeinde in der damaligen Apostelgeschichte, damals, sie waren, heißt es, ein Herz und eine Seele. Sie haben täglich zusammen das Abendmahl gefeiert, sie haben sich getroffen, gebetet. Und da sage ich mal, da sind wir noch nicht. Da ist die weltweite Kirche noch nicht. Aber jetzt haben wir auch eine ganz andere Zeit im Moment. Aber ich will nur sagen, die Gemeinde der damaligen Apostelgeschichte ist noch nicht die Gemeinde des 21. Jahrhunderts, sagen wir mal so. Aber wir wollen dahin. Ja, wir wollen dahin. Wir wollen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wir wollen die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, wir wollen es erleben. Und das größte Zeichen ist, was sagt Jesus? An der Liebe untereinander sollen sie erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Das ist so krass, ne? Das ist damals so gewesen. Die haben gesehen, die haben sich so sehr geliebt. Täglich sind Menschen zur Urgemeinde hinzugeströmt. Sie haben in dem Sinne, nicht so wie wir es heute machen, versuchen, durch alle möglichen Aktionen Menschen zu erreichen, sondern an der Liebe untereinander, an der Gegenwart des Heiligen Geistes haben die Menschen gemerkt, die haben was, was wir nicht haben und die Gemeinde ist gewachsen. Und das ist das, was Gott freisetzen möchte auch bei uns. Das heißt nicht, dass wir nicht auf die Straße gehen sollen, das will ich nicht mit sagen. Das heißt nicht, dass wir irgendwas anderes tun sollen, um Menschen zu erreichen, aber an der Liebe untereinander haben sie sie erkannt. Das ist so stark. Und es wird mehr, es nimmt zu und es nimmt auch hier zu, an diesem Ort hier, und das finde ich total stark. Und ich sage immer, manche sagen es jetzt schon, Erweckung ist da, Erweckung ist tatsächlich schon da. Die Frage ist nur, ob wir das glauben, aber es wird noch mehr kommen. Das ist so mein Wunsch, es wird noch mehr kommen. Ich will das noch mehr sehen. So, ne? Manchmal beten wir und ich habe mich gestern auch so ein bisschen gefühlt wie damals. So, ne? Und dann höre ich am Ende, cool, da haben sich 10 Menschen für Jesus entschieden. Das ist so, versteht ihr, was ich meine? Manchmal machen wir so Dinge, wir beten, ja, Jesus, danke, dass du uns jetzt hilfst, danke Gott, dass du was machst. Und wir fassen das gar nicht. Wir glauben das vielleicht gar nicht, weil wir in der Vergangenheit so oft vielleicht anscheinend enttäuscht worden sind. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen müssen wir glauben, Erweckung ist da und es wird zunehmen, es wird mehr passieren, weil Jesus die Menschen liebt. Okay, ja, zum Schluss das Wort Ekklesia. Habt ihr auch schon mal gehört? Ekklesia Bremen. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, das heißt im Griechischen Ekklesia mit 2 K geschrieben. Und es ist ein zentraler Begriff in der Bibel. Und es bedeutet die Herausgerufenen. Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen oder eine Versammlung. Und das wurde damals im Altgriechischen auch für eine Bürgerversammlung in den Städten benutzt zum Beispiel. Aber im Neuen Testament wird Ekklesia verwendet für die Gemeinde der gläubigen Christen. Das ist eigentlich die Bedeutung dafür. Also die Gemeinde der Gläubigen, das ist die Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Das bedeutet also, es gilt für eine lokale Gemeinde, aber es gilt auch für die weltweiten Christen auf dieser Erde. Also für die weltweite Kirche gilt auch dieses Wort Ekklesia. Und Jesus sagte, Matthäus, das waren die beiden Aussagen von Augustinus und Tertullian. Genau. Jesus sagt in Matthäus 16, 18, und ich sage dir auch, er sagt das zu Simon Petrus, der Kephas genannt wird, also der Fels, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, Ekklesia steht da an der Stelle, ja, Ekklesia bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde, meine Ekklesia bauen. Also er macht das. Nicht ich oder Rosi oder wir oder ihr oder du, oder sondern er baut diese Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, Ekklesia bedeutet nicht ein Gebäude, sondern Ekklesia bedeutet, das bist du und das bin ich. Das sind wir Menschen und es beschreibt eine Gemeinschaft eines gemeinsamen Glaubens. Und später daraus wurde das Wort dann Kirche oder wurde die Kirche daraus gemacht. Genau, Ekklesia heißt oder bedeutet die Gemeinschaft der Gläubigen, die von Gott herausgerufen worden sind. Ja. Das heißt, du und ich und jeder, der noch nicht gerettet wird, er wird zur Kirche, zur Gemeinde hinzugefügt. Das heißt, Gott hat dich herausgerufen. Ja? Also wer ruft heraus? Gott ruft heraus. Aus was hat Gott dich herausgerufen und mich? Und aus was will er dich noch rausrufen, wenn du Jesus noch nicht kennst? Aus der Welt, sagt das Wort Gottes, aus der Welt. Eigentlich aus dem alten System, in dem wir uns befinden. Also früher war es so bei mir, ich bin schon ein bisschen älter, da hat man sich entschieden für Jesus und dann bist du aus der Welt herausgerufen worden, so wie es hier auch steht, ist auch die Tatsache. Und dann durftest du keine Gemeinschaft mehr haben mit Freunden. Also in Disco durftest du eh nicht mehr gehen, ins Kino schon gar nicht mehr, ich übertreibe es ein bisschen. Ne? Und deine alten Freunde am besten alle in die Wüste schicken, weil du ja keine Gemeinschaft mehr mit der Welt haben darfst. Das ist damit aber nicht gemeint. Du bist aus diesem alten System rausgerufen. Du bist aus der gefallenen Schöpfung herausgerufen worden. Du hast ewiges Leben bekommen. Das heißt, der Fluch ist nicht mehr auf deinem Leben. Und Krankheit und Sünde hat keine Macht mehr. Aber du lebst immer noch hier auf dem Boden. Du bist immer noch auf der Welt. Ja? Aber du bist nicht mehr in der Welt. Du bist nicht mehr in diesem alten System, weil Jesus dich in ein neues versetzt hat, ein neues Leben versetzt hat. Das ist damit gemeint. Ja, das heißt, du gehörst ihm, wie ich vorhin schon mal sagte. Und genau. Du gehörst Jesus Christus und wir dienen dem König aller Könige. Und Paulus sagt ja sogar, er sagt, ich bin ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi, weil er weiß, nicht weil er wie ein Knecht, wie ein Sklave von Jesus behandelt wird, sondern weil er weiß, dass Jesus ihn aus der Macht der Finsternis herausgerissen hat und ihm ein ewiges neues Leben gegeben hat. Und deswegen sagt er, ich bin ein Knecht Jesu Ich bin ein Sklave Jesu, weil ich tue das, was Jesus in meinem Leben tun möchte. Das, was Gott mir zeigt, lebe ich. Und deswegen sagt er das so. Genau. Und die Zukunft wird herrlich sein. Und mein letzter Vers hier heute, 1. Petrus 2,5. Petrus schreibt, und lasst euch selbst, da bist du und ich mit gemeint, als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Diese sind Gott sehr willkommen, weil Jesus Christus sie bewirkt. Genau. Du bist so ein lebendiger Stein und ich auch. Und deswegen hat Gott dich herausgerufen aus diesem alten System, aus der Welt, aus dem, wo du vorher drin warst, in Finsternis, in Trennung von Gott, hat er dich herausgerufen. Und ja, wo hat er dich denn hingerufen? Nämlich zu ihm, an sein Herz. Er hat dich zu ihm gerufen. Er hat dich quasi in die Gemeinde hineingerufen, in der du jetzt bist, in diesem neuen Leib. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Jesus im Himmel beim Vater, aber die Gemeinde, das bist du und ich. Dieser Leib, sein Leib, ist noch hier auf der Erde. Und eines Tages wird dieser Leib tatsächlich entrückt werden. Und oder einige werden schon vorher zu Jesus gehen. Aber im Himmel wird es dieses Hochzeitsmahl geben. Und da möchte ich jetzt mit schließen. Und nächstes Mal geht es weiter. Nächstes Mal werden wir ein bisschen praktisch werden. Was alles in Gemeinde passiert. Und was mir auch passiert. Und wie ich damit umgehe und so weiter und so fort. Okay. Wenn du Jesus heute Morgen noch nicht kennst, ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, diesen Jesus kennenzulernen. Ich möchte einfach ein Gebet beten mit dir zusammen und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich kenne Jesus nicht und ich weiß auch nicht, wie Gott ist und was er dann tun wird, wenn ich zu ihm komme. Ich möchte dich trotzdem ermutigen, dass du sagst, Jesus, ich will dir eine Chance geben, auch wenn ich dich gar nicht kenne. Und das kann man machen, indem man ganz einfach im Vertrauen zu Gott kommt. Du kannst mit deinem Munde bekennen und deinem Herzen glauben, heißt es im Römerbrief. Du kannst sagen, Jesus, bitte komm mein Leben, rette mich. Jesus, komm mein Leben, ich will dich kennenlernen. Ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich will dich kennenlernen, ich will dir vertrauen. Das kannst du so machen. Oder auch durch ein etwas längeres Gebet, das möchte ich dir anbieten. Und deswegen möchte ich es zum Schluss mit uns allen beten. Und wenn du möchtest, kannst du es gerne mitbeten. Und ich sage dir, wenn du das von Herzen betest, wenn du dahinter stehst, Gott wird dir begegnen, so wie er mir damals vor vielen Jahren begegnet ist. Ich weiß noch, ich habe mich hingekniet. Ich habe zu diesem Pastor gesagt, Pastor, ich weiß es nicht, ob es Gott gibt, ob es diesen Jesus gibt. Und ich war schon so innerlich. Und er sagte, hey, komm, lass uns auf die Knie gehen, Andreas. Und dann habe ich dieses Gebet gebetet, so ähnlich wie jetzt, wie wir es beten werden. Und ich habe noch gezweifelt am Anfang. Aber als ich diese Worte ausgesprochen habe, habe ich gesagt, okay, Gott, bitte rette mich. Und Jesus kam, nicht sichtbar in den Raum, aber die Kraft Gottes kam in den Raum. Und Gott hat mein Leben neu gemacht in dem Moment. Und deswegen möchte ich das mit dir zusammen beten. Okay, lass uns mal die Augen schließen. Und wenn du möchtest, kannst aufstehen, kannst sitzen bleiben. Und genau. Jesus, ich gebe dir heute mein Herz. Ich will dir vertrauen. Ich brauche deine Liebe, deine Annahme und Vergebung. Jesus, bitte vergib mir, wo ich bis heute ohne dich gelebt habe, wo ich andere verletzt habe, wo ich lieblos war, wo ich Dinge getan habe, die du niemals tun würdest. Von heute an möchte ich mit dir leben. Ich werde hören und das tun, was du mir zeigst. Danke, dass du mich so annimmst, mich so sehr liebst, und dass du deine Liebe in mein Herzen ausgießt. Danke, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst und mich rettest. In Jesu Namen, Amen. Amen. Okay. Ja, wenn du das heute zum allerersten Mal gebetet hast, hey, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nicht einfach nachher nach Hause gehst, sondern dass du hier nach vorne kommst, nach dem Gottesdienst, dass du die Fine ansprichst oder die Rosi oder mich ansprichst. Und wir wollen einfach weitergehen, wir wollen dir helfen, nächste Schritte zu gehen, genau. Ja, alles klar, Amen.
Ja, Geister einfach nochmal salben und ja, nimmt einfach nochmal diese